Liebe Zuschauer, ich freue mich, dass wir wieder Zeit haben zusammen zum Bibelstudium hier in dieser Predigt. Das Thema ist Gottes Endzeitgemeinde im Auftrag Gottes. Ich denke, wir sollten auch wieder mit einem Gebet anfangen. Vater im Himmel, du hast uns dein Wort gegeben, damit wir verstehen, worauf es ankommt. Du hast uns vor allem auch in der Offenbarung Bilder gegeben, die uns helfen zu verstehen, was unsere Aufgabe ist und was notwendig ist, um dein Reich zu bauen und die Menschen vorzubereiten. Bitte führe uns jetzt, sprich bitte durch mich, rühre jeden im Herzen an und lass uns gemeinsam verstehen, was dein Wille ist und was der Weg für uns ist. Hab Dank dafür. Amen. Ja, Gottes Endzeitgemeinde. Was ist der Begriff Endzeit? Ich habe es in einer anderen Predigt schon mal gesagt, aber ich denke, es ist wichtig. Der Begriff Endzeit hat unterschiedliche Bedeutungen, wenn man sich das anschaut. Unter anderem kann es bedeuten, das erste Kommen Jesu Christi, und es kann bedeuten, die Zeit ab 1844, was der Beginn des großen Versöhnungstages ist. Also im Endeffekt sind wir in der Endzeit seit gut 2000 Jahren. Und man sollte das nicht verwechseln mit der letzten großen Endzeitkrise, die in der vollen Auswirkung und Bedeutung, die es gibt in Offenbarung 13, die letzten Verse, im Moment noch nicht wirklich da ist, aber die mit Sicherheit auch kommen wird. Nun, ich möchte ja mit allen, die zuschauen, einen Blick in die Offenbarung werfen. Und das, was ich heute tue, könnte sein, dass, wenn sich jemand noch nicht damit beschäftigt hat, das etwas herausfordernd ist. Aber vielleicht ist das auch so ein Start und ein Anreiz, sich etwas mehr mit der Offenbarung auseinanderzusetzen. Das, was Gott gleich gesagt hat zu Anfang in der Offenbarung zu Johannes, ist der Satz: Es ist, was hier geschrieben ist, was in Kürze geschehen soll. Und am Ende der Offenbarung sagt er noch einmal, was bald geschehen muss. Das heißt, wenn wir die Offenbarung uns ansehen, wird die Zeit beschrieben, in der wir uns befinden. Es geht uns ganz persönlich an. Direkt am Anfang sieht man Jesus Christus, wie er mitten unter goldenen Leuchtern wandelt. Jesus hat das Gewand an eines Hohenpriesters und die goldenen Leuchter sind die Gemeinden durch alle Zeitalter hindurch. Das bedeutet, Jesus Christus ist mitten unter uns, wenn wir wirklich uns ihm anvertraut haben, wenn wir Teil seiner Gemeinde sind. Und wir sind Teil seiner Gemeinde? Nun, schauen wir uns das etwas genauer an. Da gibt es einen Text, der sagt, wer gerettet wird. Das ist die große Frage bei einer großen Szene, die beschreibt, wie Jesus wiederkommt. Und viele Menschen möchten sich am liebsten verkriechen in Klüften und wollen, dass die Felsen über sie fallen. Denn Jesus Christus erscheint ihnen total erschreckend. Und die große Frage kommt auf: Wer kann bestehen an diesem Tag? Und die Antwort folgt sofort. Im Endeffekt können wir vergessen, dass die Offenbarung in Kapitel aufgeteilt ist. Es ist eine einzige Buchstabenschlange. Im Griechischen beginnt es mit dem ersten Buchstaben, ist eine Buchstabenschlange hindurch durch den gesamten Text bis zum letzten Buchstaben. Somit kommt auf die Frage, wer bestehen kann, wenn Jesus Christus wiederkommt, sofort die Antwort. Und die Antwort, die finden wir in Offenbarung Kapitel 7, die Verse 1 bis 3. Und die möchte ich jetzt auch gerne lesen. Da heißt es folgendermaßen: Danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun. Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Wie können wir bestehen? Es geht um eine Versiegelung. Wir müssen versiegelt werden, damit wir dann hinterher zu der großen Schar gehören, die vor dem Thron Gottes steht, die dann mit den weißen Kleidern angetan die Erlösten sind und denen es für immer gut gehen wird in der direkten Gegenwart Gottes. Nun lesen wir im Text etwas weiter. Da heißt es in den nächsten Versen, nämlich die Verse 4 bis 8, und ich habe das etwas kurz gefasst: Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden. 144.000, die versiegelt waren, aus allen Stämmen Israels. aus dem Stamm Juda 12.000 versiegelt, aus dem Stamm Ruben, Gad, Asser, Naphtali, Manasse, Simeon, Levi, Issachar, Sebulon, Josef, Benjamin, 12.000 versiegelt. Es ist eindeutig, dass hier das geistliche Israel gemeint ist. Und wir sehen ja direkt danach auch die große Schar, die aus allen Völkern kommt. Oft ist es in der Offenbarung so, dass man erst etwas hört und danach etwas sieht. Das, was man hört, ist das Gleiche, was man hinterher sehen kann. Ein Beispiel findet sich in Offenbarung Kapitel 5. Da heißt es, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamme Juda. So hörte es Johannes. Dann drehte er sich um und sah ein Lamm wie geschlachtet. Lamm und Löwe sind eins. Es sind sogar zwei total unterschiedliche Symbole, meinen aber dieselbe Person in unterschiedlichen Funktionen. Und genauso scheint es auch hier zu sein. Johannes hörte die Zahl derjenigen, die versiegelt sind. 144.000 aus allen Stämmen Israels. Aber das sind ja gar nicht so einfach die Stämme Israels. Da ist ein bisschen was durcheinander gekommen. Von daher ist es ein Symbol auf eine andere Gruppe, die Johannes dann sah. Und er sah sie vor dem Thron Gottes, in weißen Kleidern angetan, mit Palmenwedeln in ihren Händen. Aber halte mal, ist das wirklich die gleiche Gruppe oder doch nicht? Schauen wir uns diese große Schar doch einmal an und vergleichen wir mal miteinander. Gibt es vielleicht doch einen Unterschied? Wofür, noch einmal die Frage, dient die Versiegelung der 144.000? Schauen wir noch einmal in den Text hinein. Da heißt es, und ich unterstreiche mal, tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Es geht darum, um Schaden abzuwenden. Diejenigen, die hier versiegelt werden, müssen durch böse Zeiten hindurchgehen, durch Zeiten von Auseinandersetzungen, durch Zeiten von Naturkatastrophen. Und sie brauchen Gottes Schutz. Es ist absolut notwendig, damit sie dann am Ziel ankommen können. Ein Stückchen weiter in den Texten, ohne dass ich jetzt irgendeinen Zusammenhang nenne, gibt es etwas, was auf die Erde kommt, was Menschen sehr viel Schaden zufügt. Und hier wird noch einmal erwähnt, wie wichtig es ist, dass eine Gruppe der Menschen, nämlich die Nachfolger Jesu, dass sie versiegelt sind, damit sie keinen Schaden nehmen. Da heißt es in Offenbarung 9, Verse 3 bis 4, und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde, und ihnen wurde Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Und es wurde ihnen gesagt, sie sollten nicht Schaden tun, dem Gras auf Erden, noch allem Grünen, noch irgendeinem Baum, sondern allein den Menschen, die nicht das Siegel Gottes haben an ihren Stirnen. Wer nicht das Siegel Gottes hat an den Stirnen, wird hier an dieser Stelle definitiv Schaden nehmen. Wir brauchen Gottes Endzeitsiegel, damit wir gut durch die Endzeit hindurchkommen. Vergleichen wir jetzt mal mit der großen Schar. Und hier möchte ich sehr gerne einen Text lesen, den ich total liebe. Es ist etwas länger, aber es ist auch sehr schön, weil es eine ganz große Verheißung ist, die Gott uns gibt, ein Versprechen, was er uns gibt. Wenn du dich mir anvertraust, wenn du bereit bist, das Endzeitsiegel zu erhalten, dann werde ich dich durch alles hindurchführen, was auf dieser Erde je kommen wird. Und er schreibt das Folgende über diese Schar in weißen Kleidern vor dem Thron Gottes. Er schreibt, danach sah ich und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Wesen und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wo befinden sich diese Gläubigen, die angetan sind mit weißen Kleidern? Sie befinden sich vor dem Thron und vor dem Lamm, nicht mehr auf der Erde und gehen durch alle Trübsal hindurch. Aber gehen wir mal weiter im Text. Und einer der Ältesten antwortete und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind? Und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind's, die aus der großen Trübsal kommen und haben ihre Kleider gewaschen und haben sie hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Noch einmal, wo befindet sich die Schar? Sie befindet sich vor dem Thron Gottes. Sie ist bereits im Himmel, dort, wo Gott wohnt. Und was wird nicht mehr mit ihnen geschehen? Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Es gibt einfach kein Leid mehr. Ist vorbei, ist Schluss, wird es nicht mehr geben. Sie befinden sich vor dem Thron Gottes. Nun, damit haben wir einen ganz klaren Unterschied. Der große Unterschied zwischen beiden ist, die 144.000 marschieren immer noch durch die Unbilden dieser Welt. Sie müssen hindurchgehen durch alles Mögliche und sie brauchen Gottes Schutz. Die anderen, für die große Schar, ist das bereits Vergangenheit. Sie sind bereits vor dem Thron Gottes. Und das ist Gottes ganz große Verheißung an uns. Wenn wir bereit sind, uns mit dem Siegel versiegeln zu lassen, wenn wir uns ganz auf Jesus Christus stützen und er uns leiten darf und wir bereit sind, durch diese Erde zu marschieren unter seiner Leitung, dann werden wir auch dort ankommen, wo es kein Leid mehr geben wird, wo es nur noch Schönheit, Frieden und direkte Gemeinschaft mit Gott geben wird. Ich möchte noch ein wenig Fokus legen auf genau die Schar, die auf dieser Erde durch all diese Unbilden hindurch marschiert. Es ist interessant, dass diese Zahl 144.000 kommt. 144.000 ist eindeutig eine symbolische Zahl, denn die Zahl derer, die gerettet wird, ist eine Schar, die niemand zählen kann. Aber 144.000 ergibt genau 12 mal 12 mal 1000. Und wenn man sich das anschaut, sind Tausendschaften ein sehr interessanter Wert. Es kommt nämlich aus dem alten Israel, und zwar genau aus dem Militärwesen. Und da möchte ich an dieser Stelle gern einmal einen Text lesen, der im 4. Mose steht, und zwar im 4. Mose 31, 3 bis 5. Da heißt es folgendermaßen: Da redete Mose mit dem Volk und sprach: Rüstet unter euch Leute zum Kampf gegen die Midianiter, die die Rache des Herrn an den Midianitern vollstrecken. Aus jedem Stamm je 1000 Mann sollt ihr aus allen Stämmen Israels in den Kampf schicken. Und sie nahmen aus den Tausenden Israels je 1000 eines Stammes 12.000 Mann stark. 12.000 Mann gerüstet zum Kampf. Also haben wir sogar die 12 hier mit dabei. Jeweils 1000 ergeben eine Kampftruppe in Israel. Finden wir auch an anderen Stellen, zum Beispiel 1. Samuel Kapitel 10, Verse 17 bis 19. Samuel aber rief das Volk zusammen zum Herrn nach: Wohlan, so tretet nun vor den Herrn nach euren Stämmen und Tausendschaften. Das heißt, was wir in der Offenbarung sehen, ist Gottes Heer. Er hat ein Heer auf Erden. Wir als Gemeinde werden hier mit einem Heer verglichen, was geleitet von Gott durch die Zeiten hindurch marschiert, Schulter an Schulter stehend, direkt miteinander verbunden. Und das ist auch ein Bild, was wir bei Ellen White finden. Sie schreibt das Folgende über zwei Heere, die es auf dieser Erde hier gibt. Sie schreibt in Schatzkammer der Zeugnisse 3, Ich sah im Gesicht, wie sich zwei Heere in schrecklichem Kampfe befanden. Das eine Heer folgte Fahnen, die Abzeichen der Welt trugen. Das andere folgte dem blutbefleckten Banner des Fürsten Immanuel. Fahne um Fahne sank in den Staub, als eine Schar nach der anderen vom Heere des Herrn sich dem Feind anschloss und ein Stamm nach dem anderen aus den Reihen des Feindes sich mit dem Volke Gottes verband, das die Gebote hält. Ein Engel, der mitten durch den Himmel flog, gab vielen das Banner Immanuels in die Hand, während ein mächtiger Feldherr laut rief: Tretet in die Reihen, alle, die ihr Gottes Gebote und dem Zeugnis Christi treu seid, nehmt jetzt eure Stellung ein. Gehet aus von ihnen, sondert euch ab und rührt kein Unreines an. So will ich euch annehmen und euer Vater sein. Und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein. Kommt alle, die ihr wollt, dem Herrn zu Hilfe dem Herrn, wieder den Mächtigen. Der Kampf tobte. Der Sieg neigte sich bald auf die eine, bald auf die andere Seite. Es gibt tatsächlich zwei Armeen. Und diese zwei Armeen kann man auch finden, wenn man in die Offenbarung hineinschaut, eigentlich auch in der gesamten Bibel. Aber in der Offenbarung wird es immer wieder ganz deutlich. Es gibt die eine Armee, das eine Heer, was zu Gott gehört. Es betet natürlich Gott an. Diejenigen, die zur anderen Seite gehören, sie beten genau den Gegenspieler an, das heißt in Form des Drachen oder des Meertieres oder auch das Bild des Tieres. Denn der Gegenspieler Gottes, was wollte er von Anbeginn an? Er wollte sein wie Gott, er wollte Anbetung. Und über die gesamte Erdgeschichte hinweg versuchte er es immer wieder, selber die Ehre zu bekommen, die eigentlich Gott zusteht. Das Heer Gottes ist erfüllt vom Geist Gottes. Das ist im Endeffekt das Siegel, was hindurchträgt durch alle Zeiten. Dagegen die anderen sind erfüllt von unreinen Geistern. Das Heer Gottes, die dazugehören, sie folgen dem dreieinigen Gott. Und das heißt Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Dagegen die anderen, sie folgen der falschen Dreieinigkeit, dem Drachen, dem Meertier und dem falschen Propheten. Diejenigen, die zu Gott gehören, sie rufen zur Umkehr. Sie geben die gute Botschaft hinaus und sagen, gebt euer Leben, Jesus Christus, und folgt ihm nach. Sie rufen, wohlgemerkt. Die anderen, die zum anderen Heer gehören, sie zwingen. Sie wollen die Gewissen zwingen und bändigen. Aber das ist niemals gut. Man kann Liebe nicht erzwingen. Man kann echte Nachfolge nicht erzwingen. Es gehört dazu Freiwilligkeit. Freiwillig das Leben und sich Jesus Christus anzuschließen. Denn es ist eine Liebesbeziehung. Und Jesus Christus anzunehmen bedeutet gleichzeitig, dass man Teil wird von diesem Heer Gottes, was durch die Weltgeschichte hindurch marschiert. In der Bibel gibt es natürlich mehrere Bilder dafür. Wir haben zum Beispiel Johannes Kapitel 15. Dort sehen wir das Bild vom Weinstock. Jesus ist der Weinstock, wir sind die Reben. Aber das bedeutet, dass wir ganz eng mit Jesus Christus verbunden sind. Wir brauchen diese Verbindung. Nur mit ihm können wir leben. Nur dann können wir Früchte geben. Wir können nicht von uns aus Früchte hervorpressen. Dazu brauchen wir, dass wir von Jesus Christus ernährt und versorgt werden. Es gibt das Bild aus Epheser Kapitel 2. Das ist das Bild von einem Bau, vom Tempel. Und wir sind sozusagen die Steine. Jesus Christus ist der Eckstein, die Apostel das Fundament. Der Eckstein hat eine ganz wichtige Funktion. An diesem Eckstein wird alles andere ausgerichtet, und zwar horizontal in beide Richtungen, als auch vertikal in die Höhe. Und in diesem Gebäude muss alles genau zusammenpassen. So werden wir, die wir dann als Steine anzusehen sind, ganz genau von Gott eingepasst und wir werden an diese Stelle gesetzt, wo Gott uns haben möchte. Die Gemeinde ist Gottes Tempel. Und wie stabil die Gemeinde ist, hängt auch mit daran, ob wir uns von Gott einsetzen lassen. Wir sind dort wichtig, damit wir dort dem Ganzen auch Halt geben, wir als Person. Und das dritte Bild, was ich hier mit hineinnehme, kommt aus 1. Korinther 12. Das ist das Bild vom Körper. Der ganze Körper gehört zusammen, damit alles gut funktioniert und wir uns wohlfühlen. Es kann zum Beispiel auch nicht die Hand sagen, ich laufe jetzt alleine los. Die Hand braucht den restlichen Körper. Alles ist notwendig, damit es gut funktioniert. Und so wie der Körper und die Organe unterschiedliche Aufgaben haben, so haben auch wir ganz besondere Aufgaben. Nur wir haben diese Persönlichkeit und diese Gaben als Mischung, wie wir das haben. Wir sind wichtig für die Gemeinde, dass wir uns mit dem einbringen, was wir sind und was wir haben. Gemeinde bedeutet nämlich auch echtes, ich sag mal das englische Wort, Commitment. Es braucht, und im Deutschen ist das ein ganzes Paket, es braucht echte Hingabe. Es braucht wirkliche Bereitschaft, sich zu verpflichten. Es braucht sich einzubringen. Es braucht diese Zuwendung. Es braucht uns aktiv, die wir teilnehmen an der Gemeinde. Kannst du verkündigen, dann ist es wichtig, dass du sprichst. Bist du sehr gut handwerklich, dann ist es wichtig, dass du die Gaben einbringst. Bist du genial damit, gute Dinge zu kochen, dann ist es toll, für den Potluck mit vorzubereiten oder Menschen etwas zu bringen. Bist du echt gut darin, auf Menschen zuzugehen oder bist du gut darin, Menschen zu trösten, dann braucht dich die Gemeinde, brauchen dich die Menschen, dass du dich einbringst mit deinen Gaben. Wir werden gebraucht. All diese Bilder zeigen, dass es diese ganz, ganz enge Gemeinschaft braucht mit Jesus Christus. Und wir sind ein Teil des Ganzen. Laut der Offenbarung, Schulter an Schulter, nebeneinander stehend, um eben durch all diese Unbilden dieser Zeit zu gehen. Und Gott tauft und führt auch nicht ins Leere hinein, sondern Gott möchte immer in die Gemeinde hineinführen. Eine Reflexion an dieser Stelle. Fragen für jeden, der zuhört. Bitte fragt euch alle, ob das wirklich zutrifft, denn es ist wichtig, es ist heilsentscheidend. Bin ich bereit, mich von Gott in seine Gemeinde einfügen zu lassen? Bin ich bereit, mit meinen Geschwistern Schulter an Schulter zu stehen und meine Gaben und Fähigkeiten unter der Leitung Gottes einzusetzen? Bin ich bereit, an meinem Platz zu stehen, auch wenn es Widrigkeiten gibt? Vertraue ich auf Gottes Schutz und Leitung oder habe ich so viel Angst vor der Zukunft, dass ich mich nicht traue, mich zu entscheiden? Wo stehe ich an dieser Stelle? Und hier möchte ich das Bild noch mal etwas größer ziehen. Und ich möchte einen relativ heftigen Ritt durch die Offenbarung machen, vielleicht in einer etwas ungewohnten Art und Weise, aber wer das nochmal ansehen möchte, kann ja gerne etwas zurückspulen und sich das Ganze nochmal ansehen. Und ich möchte einladen, gut über das nachzudenken, was das bedeutet, wenn das stimmt, was ich jetzt aus der Offenbarung aufzeigen möchte. Als der weiße Reiter hinausgeht, als Jesus das erste Siegel öffnet, da geht das Evangelium hinaus. Es ist absolut notwendig, dass das Evangelium hinausgeht, damit die Menschen gerettet werden können. So sagt zum Beispiel Paulus in Römer 10, Verse 14 bis 15, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie dann geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Wenn keiner hingeht, um zu verkündigen, könnte niemand gerettet werden. Und hier kommen wir wieder zurück zur Offenbarung. Direkt in der Einleitung sehen wir Jesus Christus mitten unter den goldenen Leuchtern stehen. Die Leuchter sind wir, zumindest gehören wir dazu, wenn wir uns durch den Heiligen Geist füllen und leiten lassen. Jesus versorgt uns mit dem Heiligen Geist, aber der Heilige Geist ist kein Selbstzweck, sondern das Öl diente damals dazu, dass diese Leuchter leuchten können. Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt, und er sagte auch, ihr seid das Licht der Welt. Dementsprechend ist es auch so, dass der Geist ein Ziel hat und die Braut Gottes, das ist die Gemeinde, hat genau das gleiche Ziel wie der Heilige Geist. Es muss ja so sein, wenn man sich durch den Heiligen Geist leiten lässt. So heißt es in Offenbarung Kapitel 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und hier kommen wir jetzt mal zu dem sehr interessanten Ritt durch die Offenbarung. Und wir wollen uns mal die ersten Texte der Offenbarung vornehmen und sie mal etwas analytisch unter die Lupe nehmen. In Offenbarung 1, Verse 1 bis 3 heißt es folgendermaßen. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. und er hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Gehen wir nochmal Schritt für Schritt durch. Viele haben diesen Text im Ohr, im Gedächtnis, aber was bedeutet das eigentlich? Es fängt damit an, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden. Oder schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Aber hat das auch eine tiefere Bedeutung? In der Offenbarung ist es oft so, dass kleine Textpassagen ganz groß anzeigen, was in den letzten Kapiteln oder in den nächsten Kapiteln geschehen soll. Und ich glaube, dass diese Passage etwas zeigt, was den gesamten Rest des Buches der Offenbarung erklärt und den ganzen Rahmen aufzeigt. Schauen wir uns das nochmal im Einzelnen unter der Lupe an und nehmen wir das analytisch uns vor. Da ist es zuerst einmal, dass Gott etwas an Jesus Christus gibt. Es ist zwar die Offenbarung Jesu Christi, aber vom Text her bekommt er sie eigentlich von Gott. Gibt es eine Stelle, wo Gott etwas an Jesus Christus übergibt? Wer die Offenbarung recht gut kennt, dem kommt sofort eine Szene in den Sinn. Nämlich den großen Thronsaal Gottes, wo die ganzen Wesen um Gott herum sind und ihn anbeten. Und da gibt es eine Buchrolle, die niemand auftun kann, außer dem Löwenjuda oder dem Lamm Gottes. Und Jesus kommt und nimmt diese Buchrolle aus der Hand Gottes. Und ab diesem Zeitpunkt beginnt auch etwas zu geschehen. Es beginnt, sich der Erlösungsplan zu entwickeln. Nur aus dem einen Grund, weil Jesus Christus bereit war, sein Leben zu geben, darf er diese Buchrolle auftun. So heißt es in Offenbarung 5, Vers 9, du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat. Gott gab etwas an Jesus Christus. Was geschah danach? Dann kommt plötzlich ein Engel ins Spiel, der etwas an Johannes weitergibt. Kennen wir eine Szene aus der Offenbarung, wo ein Engel etwas an Johannes weitergibt? Bei mir springt sofort etwas in den Kopf und in den Sinn, nämlich Offenbarung Kapitel 10. Und da heißt es, und ich sah einen anderen starken Engel vom Himmel herabkommen, mit einer Wolke bekleidet und der Regenbogen auf seinem Haupt und sein Antlitz wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hatte in seiner Hand ein Büchlein, das war aufgetan, und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde. Manch einer schreit dann vielleicht sofort auf und sagt, ja, aber das ist doch wieder Jesus Christus. Ich möchte etwas zu bedenken geben. In der Offenbarung wird Jesus, so wie ich das verstehe, nie als Engel beschrieben. In Offenbarung 1 ist es der Menschensohn, den man sieht als Hohenpriester. Offenbarung 5 kommt er als Löwe und Lamm. Offenbarung 12 kommt er als Michael. Das bedeutet übersetzt, der, der wie Gott ist. In Offenbarung 14 ist es der Menschensohn auf der Wolke. In Offenbarung 19 der weiße Reiter oder in Offenbarung 21 und 22 das Lamm. Aber nie als Engel. Und in dem Text, wo der Engel vorkommt, den ich jetzt als Engel verstehe, da heißt es dann weiter, und die Stimme, die ich vom Himmel gehört hatte, redete abermals mit mir und sprach, geh hin, nimm das offene Büchlein aus der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging hin zu dem Engel und bat ihn, mir das Büchlein zu geben. Und er sprach zu mir, nimm und verschling's, und es wird dir bitter im Magen sein, aber in deinem Munde wird's süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und verschlang es, und es war süß in meinem Mund wie Honig. Und als ich es gegessen hatte, war es mir bitter im Magen. Und mir wurde gesagt, du musst abermals weissagen von Völkern und Nationen und Sprachen und vielen Königen. Was geschieht an dieser Stelle? Es gibt wieder eine Schriftrolle, niemals geöffnet, und sie wird weitergegeben von einem Engel an Johannes. Und Johannes muss diese Botschaft weitergeben. Jetzt haben wir eine Kette von Gott an Jesus. Von Jesus kann ich nicht sehen als Szene an einen Engel. Von dem Engel im Auftrag Jesu Christi an Johannes. Kehre ich wieder an den Einleitungstext zurück in der Offenbarung, habe ich als nächstes die Kette von Johannes, der aufschreiben soll, an die Gemeinde. Und die Gemeinde ist diejenige, die vorliest, das heißt verkündigt, und die Gemeinde von Menschen, die zuhören. Und genau das geschieht jetzt auch im Anschluss. Die Gemeinde fängt an, Botschaft weiterzugeben. Nicht die Engel geben direkt die Botschaft weiter. Es gibt nur immer wieder kleine Stellen, wo das geschieht, wo Engel eingreifen müssen. Aber im Endeffekt tun sie es nicht, dass sie das Evangelium verkündigen, sondern sie bringen Menschen mit anderen Menschen in Kontakt, damit diese dann von anderen Menschen das Evangelium hören. Der Hauptmann Cornelius, da erschienen Engel. Aber sie sagten nichts anderes als, schicke bitte ein paar Männer zu Petrus, der da in Joppe grad wohnt, bei Simon dem Gerber. Und dann gehen die Männer dorthin und holen den Simon Petrus. Und der Simon Petrus, der verkündigt dann das Evangelium. So gibt Gott, Jesus Christus, das Evangelium, den Erlösungsplan. Jesus Christus ist der Einzige, der ihn ins Rollen bringen kann. Er gibt sie weiter durch seinen Engel. Der Engel gibt sie Johannes und Johannes gibt diese Botschaft an die Gemeinde, an uns, die wir von Gott als Gemeinde eingesetzt sind, die wir von Gott als Heerschar beschrieben werden in der Offenbarung. Und das heißt auch, und das ist genau wichtig eben, Offenbarung 11, und es wurde mir ein Rohr gegeben, einem Messstab gleich, und mir wurde gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten, aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben und die heilige Stadt werden sie zertreten, 42 Monate lang. Nur die Gemeinde, die wirklich im Inneren des Tempels sich befindet, im Naos, und der Naos ist das Einzige, was beschrieben wird in der Offenbarung, nur die gehören wirklich zu Gottes Gemeinde. Ich muss erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Ich muss Teil sein von dieser Gemeinde, damit ich dann wirklich Teil von Gottes Herrscher bin. Und als Gottes Herrscher habe ich eine Aufgabe. Der Text heißt weiter, und ich will meine zwei Zeugen bestimmen, und sie sollen weissagen 1260 Tage lang, angetan mit Trauerkleidern. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Wer gibt die Botschaft weiter durch alle Zeiten? Es ist Gottes Gemeinde. Es sind die Ölbäume und die Leuchter. Es sind diejenigen, die gefüllt sind mit dem Heiligen Geist. Es sind diejenigen, die die Trauergewänder anhaben für die 1260 Jahre. Es sind genauso wir, die wir jetzt in dieser Zeit leben und direkt auf die Wiederkunft Jesu Christi warten. Wir sind nämlich diejenigen, die das Evangelium an die Welt hinausbringen sollen. Ja, es heißt dreifache Engelsbotschaft. Und ja, Gottes Geist wirkt. Und ja, die Engel geben diese Botschaft weiter. Aber wir sind diejenigen, die verkündigen sollen. Wir sind diejenigen, die die Menschen auf die Wiederkunft Jesu Christi vorbereiten sollen. Wie sagte Jesus Christus? Ihr seid das Licht der Welt. Wir sollen die Botschaft weitergeben, die direkt von Gott dem Vater über Jesus Christus durch den Engel an Johannes weitergegeben wurde, damit wir lesen, damit wir verkündigen, damit die Menschen hören und damit die Menschen gerettet werden können. Ja, es gibt zwei Heere in der Offenbarung. Und ich hoffe, dass wir in diesem einen Heer alle versammelt sind und Schulter an Schulter stehen, was im Auftrag Gottes unterwegs ist, um diese Welt mit dem Evangelium zu erleuchten, um diese Botschaft weiterzugeben. Noch zum Abschluss direkt nochmal ein Text von Ellen White. Sie sagt in Schatzkammer der Zeugnisse, jetzt befindet sich die Gemeinde im Kampf. Jetzt stehen wir einer Welt gegenüber, die sich im mitternächtlicher Finsternis befindet und fast ganz dem Götzendienst ergeben ist. Es kommt aber der Tag, an dem der Kampf ausgekämpft und der Sieg errungen sein wird. Dann wird der Wille Gottes im Himmel, also auch auf der Erde getan werden. Dann werden die Völker keinem anderen Gesetz mehr gehorchen als dem des Himmels. Alle werden eine glückliche, einträchtige Familie bilden, erfüllt vom Lob und Danksagung und angetan mit dem Kleid der Gerechtigkeit. Und hier möchte ich noch einmal zum Abschluss auch einladen, selber zu reflektieren. Wie sehr ist es mir ein Anliegen, Gottes Rettungsbotschaft anderen Menschen weiterzugeben? Ringe ich im Gebet um Vollmacht, um anderen Verständnis und Hilfe geben zu können? Bin ich bereit, mit Gott zusammenzuarbeiten, um seine Gemeinde zu bauen? Bin ich bereit, meine Gaben, meine Zeit und meine Kraft dafür einzusetzen? Ich möchte alle, die das sehen und alle, die das hören, einfach einladen, sich ganz auf Jesus einzulassen. Ich möchte alle einladen, wirklich mit teilzunehmen an dieser letzten Botschaftsverkündigung. Es geht darum, dass möglichst viele Menschen gerettet werden. Und ja, Gott arbeitet durch uns. Er möchte mit uns zusammenwirken, nicht an der Gemeinde vorbei. Und es kommt auf uns darauf an, ob wir wirklich Teil dieser Gemeinde sind. Und ich hoffe und wünsche uns allen, dass wir in Reihe und Glied zusammenstehen, um dieses Werk voranzubringen. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Herr Jesus, du bist derjenige, der voranführt. Du bist derjenige, der ausrüstet, der uns den Heiligen Geist gibt und Wegweisung. Du bist es, der uns den Platz zuweist. Du hast uns ausgerüstet mit Fähigkeiten und Gaben. Und du möchtest gerne, dass wir sie einsetzen zum Wohle für andere. Danke dafür, dass du dich um alles kümmerst. Ja, es kann herausfordernd sein und es wird immer wieder herausfordernd sein, hier auf dieser Welt. Aber wir wissen, du bist bei uns, du bist diesen Weg schon gegangen und du gehst den Weg auch jetzt mit uns. Bitte trage du uns, umgib du uns, tröste uns immer wieder und ermutige uns immer wieder aufs Neue, damit wir diesen Weg gehen und dann einmal bei deiner Wiederkunft bei dir sein können, mit möglichst vielen anderen, die diese Botschaft gehört haben, auch durch uns. Hab Dank dafür. Amen.